Ich lese den Predigttext. Er steht bei Markus im 8. Kapitel. Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge bei Jesus zusammengekommen. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen: Die Volksmenge tut mir leid. Sie sind nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige von ihnen sind weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen, um diese Leute satt zu machen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7. Und er forderte die Volksmenge auf, sich auf dem Boden niederzulassen. Dann nahm er die 7 Brote, er dankte Gott, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische. Jesus sprach das Segensgebet über sie und ließ sie ebenfalls austeilen. Die Menschen aßen und wurden satt. Danach sammelten sie die Reste und füllten damit 7 Körbe. Es waren etwa 4000 Menschen. Jetzt schickte Jesus sie nach Hause.
Wir befinden uns in einem japanischen Dorf. Nachts. Es ist dunkel. Es ist bewacht. Und 3 Ninjas, richtige, echte Ninjas, versuchen, dort einzubrechen. Sie klettern über Hausdächer, springen von Dach zu Dach. Profis, wie sie sind, die Wachen laufen durch die Straße und merken davon nichts. Interessanterweise ist einer der 3 Ninjas Mr. Bean. Was verwundert, weil Mr. Bean eigentlich kein Ninja ist. Er stellt sie auch entsprechend trottelig an. Stolpert, tritt irgendwelche Dachziegel los, die runterfallen und alle denken schon so: Oh, Junge, jetzt konzentrier dich doch mal auf den Job. Schließlich springt er von einem Dach zum nächsten, bricht ein, fällt zwischen all die Feinde und da reicht es seinen Freunden. Die sagen: Junge, du bist einfach nicht du, wenn du hungrig bist. Sie geben ihm ein Snickers und zack, aus Mr. Bean wird ein Ninja und er kann das, was ein Ninja halt so kann. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich weiß nicht, ob es der Volksmenge, die in diesen Tagen mit Jesus zusammen war, ähnlich ging. Interessant ist ja, dass sie 3 Tage mit ihm Zeit verbringen und es irgendwie vergessen zu essen. Sie sind so gepackt, dass sie gar nicht merken, dass ihr Proviant alle ist und dass sie eigentlich hungrig sind. Warum ist das so? Was passiert da? Klingt ja ein bisschen wie ein Festival. Irgendwie 3 Tage in der Wildnis irgendwo und völlig die Zeit vergessen, komplett mal raus. Was passiert dort? Warum geht es diesen Menschen so? Sie erleben mit Jesus Dinge, die sonst eigentlich nicht passieren. Also Menschen werden geheilt. Menschen werden gesund. In der Zeit, wo Medizin was für die Reichen waren und die einfachen Leute irgendwie mit dem leben mussten, was halt an Krankheit da war und dann auch einfach früh gestorben sind. Und wenn sie bei Jesus sind und ihm bitten, dass er ihnen hilft, tut er das. Und er heilt Menschen. Er befreit Menschen von Bindung. Er hilft ihnen, wieder sie selbst zu werden. Und er sagt ihnen etwas, was sie noch nie gehört haben. Er sagt ihnen: Gott ist ein Vater. Und er betrachtet euch als geliebte Kinder. Ihr seid nicht Sklaven, ihr seid Kinder. Ihr seid wertvoll und er kennt jeden einzelnen von euch. Sie hören eine Botschaft, die sie noch nie so gehört haben. Gott ist nicht der Ferne, vor dem man irgendwie auch ein bisschen Angst haben muss, mindestens Respekt. Er ist der, der nah ist, der sich kümmert, der Interesse hat an jedem Einzelnen. Die Menschen erleben, da wo Jesus ist, da blüht Leben auf. Da werden Menschen gesund, sie werden frei. Leben wächst und Körper und Seele atmen auf. Woran liegt das? Die, die mit Jesus länger unterwegs sind, die entdecken was, was Jesus immer mal so andeutet und dann irgendwann auch mal ausspricht. Sie entdecken, dieser Mann ist nicht einfach nur irgendwie ein besonderer Typ, der halt okay, einen guten Draht zu Gott hat und irgendwie Dinge weiß, die sonst keiner weiß, der bestimmte Gaben hat, sie merken, da ist mehr. Und Jesus sagt es ihnen irgendwann und sagt, Freunde, wisst ihr, ich bin halt nicht nur einfach ein Mensch, sondern dieser Gott, der euch so liebt und der sich nach euch sehnt und der an euch Interesse hat, der steht vor euch. Dieser Gott, er ist bei euch. Er wird einer von euch, um euch nahe zu sein, um euch genau das zu sagen. Und da, wo Gott ist, ist das Leben. Da, wo Gott ist, blüht das Leben auf. Und deshalb verbringen diese Leute 3 Tage irgendwo zwischen Wüste und See und vergessen die Zeit. Spannend ist, was dann passiert. Die merken das ja gar nicht. Wer das merkt, ist Jesus. Und was passiert ist, dass es ihn trifft. Also was da im Text steht, er hatte Mitleid, das meint eigentlich, dass ihn so ein tiefer Schmerz irgendwie in der Bauchgegend erfasst. Ihr kennt das vielleicht, man liest irgendwas wirklich Schlimmes, man hört irgendwas, sieht irgendwas, was einen dem Atem verschlägt und eigentlich fast zu Bauchschmerzen führt. Etwas, was einen richtig trifft. Und so geht es Jesus, als er diese Menschen sieht, es berührt ihn. Und ganz spannend ist, dass die Bibel dieses eine Wort, was steht, immer nur gebraucht, wenn es um Gott geht. Es ist eine göttliche Eigenschaft, sich so tief treffen zu lassen. Und es ist Jesus nicht egal, was mit diesen Leuten ist. Dass die jetzt im Grunde genommen seit wahrscheinlich 1-2 Tagen nichts mehr zu essen haben, weil die hatten bestimmt nicht irgendwie für 3 Tage was dabei, weil wer konnte ahnen, dass das lange geht. Und jetzt müssen viele weit nach Hause und da sind Alte bei und Kinder und das wird schwierig. Manche werden es irgendwie nur halbwegs schaffen, vielleicht manche gar nicht. Auf jeden Fall trifft es ihn, es ist ihm nicht egal. Und die Botschaft von dem, was hier steht, ist, es ist Gott nicht egal, wie es den Menschen geht. Dem Einzelnen. Diese Welt und all ihre einzelnen Bewohner sind Gott nicht egal. Im Gegenteil. Und ich frage mich, wenn Jesus so eine vergleichsweise harmlose Situation trifft. Klar, für manche war es schwierig, aber insgesamt reden wir davon, dass Menschen seit vielleicht 1,5 Tagen nichts zu essen haben und einen weiten Heimweg haben. Das ist jetzt nicht schön, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, Wahnsinn, die schlimmste Geschichte aller Zeiten. Gucken wir in diese Welt und gucken wir uns an, woran Menschen leiden. Armut, nicht nur für 2 Tage. Hunger, der nicht bloß 2 Tage anhält. Hunger, der mein ganzes Leben prägt. Armut auf allen Ebenen, ob jetzt materiell oder Armut an Freiheit, Armut an Zukunftsoptionen, soziale Armut, Menschen, die vernachlässigt werden. Schauen wir in die Welt und seien wir ehrlich, dass es genügend Dinge gibt, die das Herz Gottes brechen müssen. Wenn ihn schon das so trifft, dass Markus, der es aufgeschrieben hat, dieses bestimmte Wort benutzt, was so einen tiefen Schmerz beschreibt, wie viel mehr muss Gott diese Welt treffen. Das fängt bei uns ja an, aber hey, anderswo in der Welt sieht es noch so viel schlimmer aus. Menschen, die seit 5, 6, 10, 12 Jahren nur Krieg kennen. Kinder, die nichts anderes kennen als Krieg und Flucht und Angst. Und Jesus tut was dagegen. Er sieht diese Menschen, es trifft ihn und er ergreift die Initiative. Auch das ist etwas, was ihn auszeichnet. Dass Gott, der die Menschen liebt, selber Mensch wird, zu uns kommt, darum hat ihn keiner gebeten. Das tut er einfach. Er ergreift die Initiative und er guckt nicht einfach nur zu. Und er fragt seine Freunde, hey, sagt mal, das trifft mich jetzt hier. Die Leute sind schon 3 Tage hier, wegen mir sind die hier, die haben nichts mehr zu essen, die müssen weit nach Hause, manche von denen, das geht so nicht. Und die sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht schön, aber wir sind hier in der Wildnis, also was sollen wir jetzt machen, was schlägst du vor? Und er sagt, naja, was habt ihr dabei? So, und sie sagen, naja, aber hey, in der Wüste und Wildnis, das wird jetzt ja irgendwie nichts. Und interessant ist ja, dass seine Freunde es theoretisch etwas besser wissen könnten. Denn ein paar Wochen vorher gab es eine relativ ähnliche Situation. Noch mehr Menschen. Und auch hier war es so, dass Jesus an irgendeinem Punkt sagt, das geht so nicht. Da sind es die Freunde, die merken, hey, die sind jetzt schon lange hier, die müssen weit nach Hause jetzt, lass sie doch gehen, Jesus, das war jetzt echt lang, aber so, schick die mal los. Die haben noch einen Weg vor sich, es ist spät, nichts zu essen. Und er sagt, nö, warte mal. Wir geben was zu essen. Und wenn ich wir sage, meine ich euch. Also was habt ihr denn dabei? Und sie sagen, boah, okay, also wir haben 5 Brote und 2 Fische. Sagt, das ist ja fantastisch. Das ist doch ein Anfang. Und sie erleben, wie Jesus diese Menschen versorgt. Und die könnten es theoretisch hier besser wissen, weil es ja ein paar Wochen später ist und sie das ja schon mal erlebt haben. Aber sie haben es vergessen. Sie kommen nicht drauf. Sie unterschätzen Jesus mal wieder. Sie lassen sich von dem Offensichtlichen, dass da einfach tausende Menschen sind und die halt irgendwie 7 Brote dabei haben, voll täuschen und denken, ja, das ist jetzt schlecht, schick die nach Hause. Ist jetzt irgendwie doof gelaufen, dass die jetzt so lange hier waren, aber was soll man machen? Aber Jesus ist so viel mehr als das, was sie sehen. Und ich frage mich, wie sieht es bei uns aus? Also, wo unterschätzen wir eigentlich Jesus? Wie schätzen wir ihn ein? Ist er irgendwie ein Vorbild, ein inspirierter Mensch, ein Religionsstifter? Oder ist er nicht viel, viel mehr? Entdecken wir in ihm Gott, der uns nahe kommt? Was erwarten wir von ihm? Was erwarten wir nicht von ihm? Wo sind wir blind für das, was er ist und was er tun möchte? So wie seine Freunde, die haben es erlebt ein paar Wochen vorher und wieder voll vergessen. Vergessliche Freunde. Und dann sagt Jesus, okay, was habt ihr jetzt dabei? Die sagen, naja, wir haben unser Proviant. 7 Brote und ein paar kleine Fische. Das ist für 13 Leute, 22 Freunde und Jesus eigentlich eine ganz gute Kiste. Jeder so ein halbes Brot, ein bisschen weniger und ein paar Fische, passt. Und Jesus sagt, ja, fantastisch, dann gib das mal her. Also, die sind mit ihm unterwegs und auf einmal müssen sie teilen. Und Jesus sagt, ja, also wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann müsst ihr teilen, was ihr habt. Dann müsst ihr das, was ihr habt, mir bitte geben. Und ich sage euch, warne euch, ihr kennt das ja vielleicht auch schon, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann werdet ihr teilen müssen. Er wird euch fragen, ganz sicher. Er wird fragen, hey, du hast doch so einen guten Draht zum Sozialamt und da gibt es diesen Menschen, der den Kontakt echt bräuchte. Wie sieht's denn aus? Oder er sagt, du bist doch Ärztin, oder? Und da gibt es Menschen, die werden einfach vergessen, weil sie auf der Straße leben und die haben keine Krankenkassenkarte. Die gehen echt erst zum Arzt, wenn die Hand fast abgefallen ist. Wie wäre es, wenn du einmal die Woche abends die Zeit nimmst, ein paar Stunden und die behandelst, die sonst keiner behandelt? Oder du hast dann noch ein Zimmer in der Wohnung frei. Wie wäre es, wenn da jemand wohnen kann mal für eine Weile? Du hast vielleicht ein bisschen Geld übrig oder Zeit. Und da ist jemand, der so gern einen Menschen hätte, der sich Zeit nimmt für ihn, zuhört, redet. Jesus wird dich fragen. Er wird dich fragen. Irgendwas wird er von dir wollen. Und er wird dich bitten zu teilen. So ist er halt. Sei nicht überrascht, wenn das passiert. Lass dich vielmehr überraschen, was er daraus macht. Denn er macht dir was Fantastisches. Ich meine, 5 Brote und so ein paar Fische. Und Jesus macht daraus echt was Gutes und was Schönes und was wirklich Großartiges. Er nimmt die Brote und er dankt seinem Vater im Himmel und verteilt sie. Und auch die paar Fische. So, keine Ahnung, ob das jetzt 10 oder 5 waren. Ein paar Fische halt, ein paar wenige. Und er dankt Gott dafür und er verteilt sie. Und dann passiert das Wunder. Irgendwie in seinen Händen. Wiederum gibt das an seine Freunde weiter, dass sie es verteilen. Also es geht auch durch ihre Hände und die Menschen essen das dann. Ja, wo genau passiert denn jetzt das Wunder? Das ist unwichtig. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, wann und wo, wie genau das passiert. Das interessiert hier keinen. Worum es hier geht, ist, dass diesen Menschen konkret geholfen wird. Und es geht darum, dass die Freunde von Jesus verstehen, wer er ist. Dass er sich kümmert und dass auch die kleinsten Sorgen ihn beschäftigen. Und es geht darum, dass wir, die wir das lesen und heute hören, ihm vertrauen. Ihm vertrauen, dass er der ist, der behauptet zu sein, Gott selbst. Und ihm vertrauen, dass er sich auch um unsere Probleme kümmert, wie groß oder klein die sein mögen. Vielleicht für uns sind sie ganz groß, für andere sind sie klein, vielleicht sind sie wirklich groß. Aber die Ursache für dieses Wunder, was da passiert, das ist völlig klar. Die Ursache ist Jesus selbst. Denn da, wo er ist, da ist das Leben. Da, wo Gott ist, ist das Leben. Jesus hat an dieser Stelle, wo diese 4000 Menschen zusammen sind, was Markus beschreibt, da geht es Jesus ganz banal und konkret um den Hunger dieser Menschen. Brot und Fische. Das ist das, was ihn trifft. Und dort hilft er ihnen ganz konkret. Als er ein paar Wochen vorher nochmal 1000 Leute mehr versorgt mit 5 Broten und 2 Fischen, da trifft ihn noch was anderes, noch was Tieferes. Ein Hunger, der noch tiefer geht als die Tatsache, dass ich halt kein Brot mehr habe. Ihn trifft der Hunger unserer Seele. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Wenn dir was ganz Tiefes fehlt, dann bist du nicht du. Jesus trifft der Hunger unserer Seele. Ihn trifft, dass die Menschen nicht wissen, wo sie hingehören. Dass sie nicht wissen, wo sie zu Hause sind. Dass sie nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Nämlich Geschöpfe, die Gott gemacht hat und die ihm wichtig sind. Um die er sich kümmert. Für die er sich interessiert. Sie kennen Gott nicht. Sie haben allerlei Ideen im Kopf von Gott, was Gott sein könnte und was nicht. Aber sie kennen ihn nicht. Und das trifft Jesus, das bewegt ihn, das beschäftigt ihn, dass es diesen Hunger und diese Leere in unserer Seele gibt. Einen Hunger nach Sinn. Wozu bin ich da? Was soll das alles? Ein Hunger nach Hoffnung, nach Leben. Und Jesus kommt, um genau diesen Hunger zu stillen. Das ist seine eigentliche Mission. Sein eigentlicher Auftrag ist, Gott und Menschen zu versöhnen miteinander. Und zu sagen, Leute, jetzt vergesst doch mal eure Vorstellung von Gott. Egal, ob Gott irgendwie der Typ ist, der die du scheiße findet, auch scheiße findet. Oder ob Gott irgendwie so ein braver alter Opa ist. Oder sich gar nicht gibt. Oder die Welt ihm egal ist. Egal, was ihr denkt von Gott, vergesst es doch bitte mal. Und lasst es euch zeigen von mir, wie Gott wirklich ist. Lasst es euch sagen, dass er Interesse hat an euch. An jedem Einzelnen. Jesus kommt, um die Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und seinen Geschöpfen, diese zerbrochene Beziehung. Er kommt, um Vertrauen zu schaffen und um Vertrauen zu bitten, zu sagen, hey, vertrau doch bitte mal. Gib Gott eine ernsthafte Chance. Er fragt darum, er bittet darum. Vertraust du mir? Gibst du mir eine Chance? Er wirbt um unser Vertrauen. Alles andere, was passiert, dass Menschen gesund werden, dass sie befreit werden, dass sie versorgt werden, all das ist eigentlich so was nebenbei passiert, weil eben da, wo Gottes Leben ist und das Leben aufblüht, wo Jesus ist, da ist Gott. Und wo Jesus ist, da ist Hoffnung. Wo Jesus ist, da ist Leben. Und wo Jesus ist, da fangen Dinge an, Sinn zu ergeben. Und alles begann, wir feiern es bald wieder, alles begann mit Weihnachten, mit diesem Fest, an dem wir feiern und staunen, dass Gott diesen verrückten Weg wählt und Mensch wird. Sich so klein und auch angreifbar macht, so schutzlos, so hilflos. Und Jesus verspricht, dass das, was er begonnen hat an Weihnachten, am allerersten Weihnachten, dass er das vollenden wird und dass er diese Welt neu machen wird, dass er alles neu machen wird. Und bis dahin, und da sind wir noch nicht, weil das ist offensichtlich, dass wir noch nicht sind. Bis dahin leiden wir und leidet er an dieser Welt und mit dieser Welt. Und das ist kein passives Leiden, dass er sagt, ah, das ist so schlimm, was soll man machen? Es ist ein sehr aktives Leiden. Er tut etwas. Er beginnt dort die Welt zu verändern, wo es am nachhaltigsten ist, nämlich in unseren Herzen. Bei dir, bei mir, indem er unseren Hunger stillt. Indem er uns sagt, wer wir sind, indem er uns zu Kindern Gottes macht, uns ein Zuhause gibt, eine Identität, einen Ort, wo wir hingehören. Um dann mit uns und durch uns diese Welt zu verändern. Wie macht er das? Er tut es, indem er uns sein Herz zeigt. Indem er uns zeigt, was wir ihm bedeuten. Dass er uns liebt und dass er uns vermisst und dass das jedem Einzelnen von uns gilt. Also kannst du dir das vorstellen? Dass der große Gott, der die Welt geschaffen hat, der ewig ist, den wir uns gar nicht vorstellen können, sich für dich interessiert. Ganz konkret und individuell und persönlich. Für deine großen und kleinen Fragen. Dass es ihm nicht egal ist, was du über ihn denkst. Dass es ihm nicht egal ist, was dich beschäftigt. Es mag anderen egal sein, es ist Gott nicht egal. Jesus zeigt uns Gottes Herz. Er zeigt uns, dass wir ihm wertvoll sind, dass er uns vermisst. Und er sagt uns, es fehlt Gott etwas, wenn du nicht da bist. Du fehlst ihm. Und Hunger ist sicherlich das falsche Wort dafür. Aber es trifft doch die Sache. Es fehlt Gott etwas, das er vermisst. Er sehnt sich nach uns, nach dir. Stell dir das mal vor, mal für eine Minute. Du hast es vielleicht noch nie gehört, vielleicht auch schon 1000. Mal. Aber stell es dir mal vor, glaub es mal. Ja, glaub das mal, dass das so ist. Und diese Sehnsucht Gottes, die sehen wir in Jesus. Er verkörpert das mit seinem ganzen Dasein. Sein Leben, sein Lieben, sein Handeln, sein Leiden, sein Sterben, sein Auferstehen, sein ganzes Leben ist eine Verkörperung dieser Sehnsucht. Und heute? Erntedank 2020 im Ostseeviertel klopft er bei dir an. Durch diesen Gottesdienst, durch diesen Text. Er klopft bei dir an und er bittet dich genau um das, worum er alle bittet, um Vertrauen. Er bittet dich, vertrau mir doch mal. Einmal. Man ist doch einmal ernst. Nimm mich bitte ernst. Ich nehme dich ernst. Und er sucht dich, um dich zu lieben, um den Hunger deiner Seele zu stillen. Er sucht dich, um dich frei zu machen. Frei davon, von der Angst zu kurz zu kommen. Frei von der Angst, dass sich keiner interessiert für dich. Frei von der Frage, wozu bin ich eigentlich da? Ich weiß es gar nicht. Er wird es dir beantworten. Und es macht nicht alles sofort Sinn, aber es fängt an, sich zu klären, wenn er uns die Augen öffnet. Frei, über dich hinauszuwachsen, dich anderen zuzuwenden, weil du weißt, er kümmert sich um mich. Ich kann mich etwas entspannen und gucken, wo kann ich mich um andere kümmern. Und so feiern wir Erntedank dieses Jahr. Wir feiern, dass Gott uns beschenkt. Wir danken ihm für das, was er uns schenkt und das ganz Große und das ganz Zentrale. Und das, worum es heute ganz viel ging, ist seine Liebe, die man nicht erkaufen, verdienen, beändern, bezahlen kann. Er schenkt sie uns und das einzig Angemessene ist, Danke zu sagen. Danke zu sagen, dass er uns Jesus schenkt und so nahe kommt und dass er uns unser Leben schenkt. Du hast dich nicht selbst gemacht. Dass er dir Gaben schenkt und auch am Ende alles, was du besitzt, ist Geschenk. Wir können ihm danken für die deutsche Einheit, die wir gestern gefeiert haben, nach 30 Jahren. Wir können ihm danken, dass heute die Sonne scheint und wir bei echt noch schönem Wetter unseren letzten Open-Air-Gottesdienst feiern konnten. Erntedank ist der Tag der Dankbarkeit, wo wir an all das denken können, was eben nicht selbstverständlich ist und wo wir merken, hey, das hat am Ende des Tages viel, viel mehr mit Gott und anderen zu tun als mit mir selbst, weil ich habe es geschenkt bekommen. Das wollte ich euch heute weiter sagen und jetzt möchte ich gern mit Jesus reden und beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst, jeden Einzelnen, jede Einzelne, die jetzt hier sitzt, dass du uns kennst, uns ganz durchschaust und dass das etwas sehr Gutes ist, weil wir dir nichts vorspielen müssen, weil wir dir nicht erklären müssen, wer wir sind, was uns beschäftigt, weil du uns kennst. Und danke, dass du uns liebst, ganz sehr, so wie niemand sonst, dass du das sehr ernst meinst. Und vielleicht haben wir es noch nie gehört. Vielleicht haben wir es aber auch schon so unzählige Male oft gehört und trotzdem fällt es uns so schwer, es zu glauben. Ich bitte dich, schenk du uns Glauben, dass wir dir vertrauen, dir glauben und dich ernst nehmen. Bitte hilf uns dabei, hilf jedem und jede, die jetzt hier ist, hilf mir dabei und begegne du uns. Wir wollen dir Danke sagen an diesem Erntedanksonntag. Danke für all die großen und kleinen Dinge, die von dir kommen. Und dir von deiner Güte und deiner Großzügigkeit erzählen. Danke dafür, Jesus. Amen.